Ciao. Du hörst die 13. Folge mit dem Titel «Angst» vom Podcast «Zwischen den Ohren». Wir reden darüber, wenn die Angst angebracht ist und wenn Angst ein Bremsklotz ist. Wir schauen an, wie man Angst überwinden kann, nämlich mit Mut. Du bekommst Ideen, wie du mutiger werden kannst und was du außerhalb deiner Angst alles erwarten darfst. Du hörst unter anderem folgende Aussage in diesem Podcast.
Viele Ängste sind diffus. Das heisst, wir wissen eigentlich gar nicht ganz genau, vor was wir denn wirklich Angst haben.
Wir wünschen dir gute Unterhaltung und vielleicht ein bisschen Inspiration.
Zwischen den Ohren. Der Podcast für mentale Stärke und eine gesunde Lebenseinstellung. Von und mit dem Mentalcoach. mentalcoa.ch.
Für diesen Podcast haben wir einen Input bekommen von Corinna. Wir lassen ihn mal rein.
Ich erlebe viel in meinem Alltag, dass viele Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen grosse Ängste haben. Sei es Versagensängste beim Arbeiten, sei es Ängste, um die Angehörigen zu enttäuschen. Mir denkt es einfach, unsere Gesellschaft lebt in einer ständigen Angst vor etwas.
Gesellschaft von der Angst, höre ich da.
Sind wir wirklich jetzt eine Gesellschaft von der Angst? Oder? Mir kommt in den Sinn, dort wo du deinen Fokus hast, dort schaust du her und das fällt dir auf. Und wenn der Fokus halt Angst ist, dann merkst du wirklich überall Leute und Personen, die auch Angst haben.
Ja, das ist wie mit allen Dingen, auch in diesem Bereich so. Ich würde es jetzt nicht gerade als Gesellschaft von der Angst benennen, aber wir kennen das ja alle, dass wir vor Situationen, vor Dingen, vor Reaktionen vielleicht auch von anderen Angst haben. Und Angst gehört dazu. Angst ist ein notwendiges Gefühl, sonst gibt es die Spezies Mensch schon lange nicht mehr.
Das stimmt. Und darum, wenn wir im ersten Block mal ein bisschen das auseinandernehmen, was ist eine gesunde Angst und was ist eine hinderliche Angst. By the way, vom Besserwisser wieder ein Input. Angst kommt vom lateinischen angere her, das heisst auf gut Deutsch übersetzt würgen oder die Kehle zuschnüren. Und wenn man Angst hat, das wissen wir, dann entsteht riesiger Stress.
Wir sind in einer Stresssituation und jetzt reagieren wir auf drei verschiedene Varianten. Das ist auch in uns so gegeben. Ist ein grosser Stress da, ist eine grosse Angst, die grossen Stress auslöst in uns, wie reagieren wir? Entweder wir ergreifen Flucht, das heisst, wir rennen vor der Situation davon, oder wir fangen an zu kämpfen, wild, vielleicht auch ohne genaues Ziel.
Planlos.
Genau. Oder wir kommen in eine Lähmung, wir verfallen also in etwas Ähnliches wie einen Todstellreflex.
Mhm. Also, wenn es noch, dürfen wir ein praktisches Beispiel machen. Vor langer, langer Zeit streife ich durch den Wald, treffe einen Braunbär, so einen Hungrigen, der gerade aus dem Winterschlaf kommt. Und jetzt habe ich Angst, das ist schon mal gut, führt zu Stress und jetzt könnte ich entweder davor springen, kämpfen. Oder wenn ich keinen Ausweg mehr finde, tue ich mich einfach totstellen. Ich liege am Boden, flach schnaufe und hoffe, dass er das Interesse an mir verliert.
Mhm. Weil die meisten Raubtiere sind ja keine Aasfresser und wenn etwas Totes am Boden liegt, dann ist es uninteressant. Mhm. Also auch eine Möglichkeit, um der Gefahr entgehen zu können.
Also von dem her, Angst kommt auch unkontrolliert über einem her. Ich kann es nicht immer wählen, sondern es macht es mit mir.
Es gibt Situationen, vor denen ich Angst habe und ich eigentlich nicht genau sagen kann, was genau mir Angst macht oder wieso mir etwas Angst macht. Das haben Menschen noch sehr oft. Es ist eine diffuse Angst, die man nicht genau zuordnen kann.
Interessanterweise, in der heutigen Gesellschaft sucht man doch auch manchmal Angst. So das kontrollierte Gruseln.
Zum Beispiel geht man auf eine Achterbahn, man schaut Horrorfilme oder führt sich irgendwelche Thriller zu Gemüt Und man weiß genau, es wird einem, man wird Angst haben, es wird einem gruseln, aber man hat es trotzdem unter Kontrolle. Und Kinder lieben das ja auch. Also auch sie suchen den Umgang mit der Angst in einem kontrollierten Rahmen. Nur schon zum Beispiel beim gegenseitigen Verschrecken oder wenn sie wollen, ein Märchen hören, wo es um böse und gute Figuren geht und dass die Angst hat, wo wirklich aus einem tiefen Teil zur Menschheit gehört, kontrolliert lernen auszuhalten. Mhm.
Also wenn ich so überlege, gibt es so Erkennungsmerkmale von der gesunden Angst? Ist mal so, würde ich sagen, so proportional, also die Angst ist irgendwie im Einklang mit der Bedrohung. Also die Intensität von der Angst richtet sich auch vom Risiko von der Situation. Das heisst, wenn ich eben nochmal zu meinem Höhlenbär von früher gehe, dann ist nur noch funktionieren und überleben. Wenn ich jetzt aber heute eine kleine Spinne sehe, dann muss ich auch nicht gerade kämpfen oder mich totstellen. Dann wäre es schon wieder zu viel des Guten. Ich denke dann auch, die Reaktion eben ist angemessen, dass man jetzt auch mit dem Höhlenbär und der Spinne gesagt hat. Und eine gesunde Angst ist zeitlich begrenzt. Das ist nicht permanent da. Ich habe nicht Albträume, sondern ich habe es wirklich in der Situation, beherrscht sie mich und nachher kann ich aber auch da wieder loslassen. Das denke ich, so ist eine gesunde Angst.
Was ist denn eine übermäßige oder hinderliche Angst? Das heisst, meine Reaktion, die ich auf eine Situation zeige, ist in der Intensität viel zu hoch. Das heisst eben genau, wenn ich einen kleinen Zimmermann sehe in der Ecke, dass ich nicht gerade Herzrasen, Schweißausbrüche und Tränen in den Augen bekomme, sondern sehe, das bedroht jetzt mein Leben nicht gerade direkt. Also die Intensität und die Reaktion ist der Situation nicht mehr angepasst. Es schränkt mich ein in meinem täglichen Leben. Das heisst, eine übermäßige Angst kann mich lähmen in meinen alltäglichen Aktivitäten, kann Einfluss nehmen auf Beziehungen, wo ich lebe. Wenn ich zum Beispiel dauernd Angst habe, verlassen zu werden, kann das mich einschränken in meiner Lebensbefindlichkeit oder auch im beruflichen Umfeld.
Da kommt mir gerade noch eine Kundin in den Sinn, die ich hatte. Die hat so Angst gehabt, den Nachbarn zu begegnen, wo sie am Joggen war. Die hat sie einfach nicht sehen. Und die Angst ist so weit gegangen, dass sie sogar Umweg in Kauf genommen hat, weil sie gewusst hat, die Nachbarin ist auf diesem Weg unterwegs. Also wirklich vermindert und die Lebensqualität eingeschränkt worden ist.
Oder dass der Stress, den man hat, dann durch die Angst, die ja übermäßig ist, mich dann eben zum Beispiel so in einen Kampfmodus versetzen oder eben auch in den Todstillreflex, also in die Lähmung. Mhm. Und ich dann vielleicht überhaupt gerne nicht mehr joggen, weil ja die Möglichkeit würde bestehen, dass ich dieser Person begegne. Das ja. wäre dann schon wirklich eine grosse Einschränkung im täglichen Leben durch die Angst, die nicht der Situation angepasst ist.
Ich gehe gar nicht mehr aus der Wohnung, weil ich könnte schon im Treppenhaus der Nachbarin begegnen. Ja.
Genau, dort. Ja. Dort ist es dann wirklich auch einschneidend. Ein Zeichen auch von einer übermäßigen und hinderlichen Angst ist, wenn sie eine anhaltende Präsenz hat. Das heisst, auch wenn die Angst auch da ist, wenn ich gerne nicht in der Situation bin. Also wenn sie mich wie immer begleitet mhm. und ich das wie nicht kann abstellen kann.
Mhm. Wobei ich denke, da sind wir irgendwo im Bereich von der Phobie. Und das ist dann nicht mehr unsere Baustelle. Also da kommen dann Psychologen und Psychiater zum Tragen, um mit dem zu arbeiten. Es gibt vielleicht noch den einen oder anderen Hypnotiseur, der sagt, sie können so Ängste behandeln, sage ich mal so. Aber das ist wirklich nicht mehr unser Job als Mentalcoach. Unser Job ist ein bisschen so, in der heutigen Wohlstandsgesellschaft gibt es noch weitere Ängste, die eher ein bisschen neu sind. Wir haben Ängste vor Atomkraft zum Beispiel, Angst vor Arbeitslosigkeit, man kommt zum Beispiel noch Angst vor genetisch manipulierten Lebensmitteln in den Sinn, Angst, dass wir Klimaerwärmung so pushen, dass wir nicht mehr überlebt werden. Oder so eine neue Angst, würde ich mal sagen, ist so FOMO, Fear of Missing Out. Das heisst, Angst, irgendetwas zu verpassen. Das heisst, ich checke immer alle meine News, ich Push-Nachrichten, ich gehe in soziale Medien. Einfach auch aus Angst, dass ich irgendetwas Wichtiges verpasse. Interessant, wenn man von Angst redet. Angst kommt auch in einer sehr bekannten Motivationstheorie vom Stähli vor. Der Stähli hat einen interessanten Ansatz gewählt. Er hat gesagt, warum sind Menschen motiviert? Und er hat gesagt, okay, es gibt Menschen, die sind motiviert aus Aussicht auf Erfolg. Die wollen etwas können. Die haben Freude, etwas zu bewältigen können. Die haben die Hoffnung auf Erfolg. Die denken so, ja, yeah, ich kann, ich will. Sie sind positiv motiviert. Ich denke, du erinnerst dich gerade so einen Menschen, der ist so selbstbewusst, zuversichtlich, hat Charme, souveräne Sportlichkeit.
Steckt auch mal eine Niederlage in unterwegs?
Ja, locker. Weil eine Niederlage ist ja nur, ich habe jetzt eine Variante herausgefunden, wie es nicht funktioniert, dann nehmen wir die nächste.
Und ist gegen vorne gerichtet.
Sehr, ja. Ja. Und die andere Variante oder die andere Menschen sind motiviert aus Angst vor Fehlern. Also sie sind misserfolgorientiert. Sie sind motiviert, dass ja keine Fehler macht. So ein Denkmuster, ja, ich muss, ich sollte. Interessanterweise sind die oft übermotiviert, perfektionistisch, haben Zeitstress und könnten immer noch alles noch mehr verbessern. Und was, ich muss schon abgeben, nein, ich möchte doch noch mal drüber schauen. Die eigenen Grenzen kennen sie dann nicht mehr, weil es nicht die Frage, mag ich noch, lange die Energie noch, sondern, oh nein, ich muss da noch mal dahinter und das noch mal drüber schauen. Sie haben auch grundsätzlich so ein feindseliges Misstrauen. Findet jetzt jemand einen Fehler bei mir, werde ich jetzt kritisiert für einen Fehler. Auch die sind top motiviert.
Und haben Erfolg.
Klar. Und ich weiss jetzt nicht, bist du gerade auf einer Seite angesprochen worden? Bist du eher ein erfolgsorientierter Mensch oder ein misserfolgsorientierter Mensch? Ich persönlich denke, du bist nicht schwarz-weiß, entweder oder, sondern eher ein bisschen mehr, eher ein bisschen weniger oder je nach Thema in der einen oder anderen Sparte zu finden.
Wenn wir dir aber so zulassen, dann ist wie ganz eindeutig jetzt auch für mich, wenn ich jetzt einfach aus der Distanz das so höre, es ist schon angenehmer, wenn man so eine Hinzu-Motivation hat. Es tönt viel spielerischer, es tönt leichter, es tönt in dem Sinn vertretbar, dass man Fehler macht. Es ist okay, wie ich bin. Ich bin nicht angewiesen auf Meinungen und Urteile von anderen. Ich muss nicht dauernd alles unter Kontrolle haben, sondern ich kann so wie selbstbewusst meinen Weg gehen. Mhm. Also so eine angstfreie Motivation, wo aus mir rauskommt und hinzuorientiert ist, macht einfach mehr Spass.
Ja, wobei ich möchte noch hinweisen, es ist nicht erfolgsorientiert gut, misserfolgsorientiert schlecht, sondern es ist wirklich typenbezogen, wie ticke ich eher. Und das Ziel kann nicht sein, dass wir jetzt alle nicht so erfolgsorientierte umerzeugen und sagen, genau so muss es sein. Das ist noch wichtig, darauf hinzuweisen.
Und doch ist es angenehmer. Also vielleicht einmal aufzeigen, schau, deine Muster in denen, wo du dich bewegst, die sind eher so. Vielleicht gelingt es dir jetzt auch in einem nächsten Projekt einmal zu schauen, wie kann ich mit mir selber auch umgehen, wie gehe ich eben mit dieser Angst vor Misserfolg um, kann ich dort auch irgendwo etwas schrübeln in meinem Mindset, dass ich mich eher gegen vorne orientiere. Es fällt mir dann einfach viel einfacher.
Was noch interessant ist, erfolgsorientierte Menschen suchen sich eher Aufgaben aus mit mittlerer Erfolgswahrscheinlichkeit. Ja, bei einer sehr hohen Erfolgswahrscheinlichkeit findet sie sich nicht challenged, ist eher ein bisschen langweilig. Und eine zu geringe Erfolgswahrscheinlichkeit demotiviert schon die Aussichten, dass man praktisch keinen Erfolg hat. Im Gegensatz dazu, misserfolgorientierte Menschen suchen Aufgaben mit möglichst hoher Erfolgswahrscheinlichkeit. Und auch wenn das Anspruchsniveau der Aufgaben gering ist, weil Sie wollen ja einfach Misserfolg vermeiden und das sind bei so Aufgaben gegeben. Sondern persönliche Gedanken, es ist doch gut, wenn du weißt, wie die Menschen in deiner Umgebung ticken. Dann kann man sie auch so motivieren. Und das Beste ist, wenn man gemischte Team hat, wenn man nicht nur erfolgsorientierte Menschen hat, weil die sind zum Teil ein bisschen zu euphorisch, gehen ein bisschen zu gäh rein. Dann ist es gut, dass noch jemand ein bisschen Bedenken anmeldet.
Ja, und auch einbringt, dass doch ein Misserfolg geben und auch die kritische Meinung in einem Team vertreten. Mhm. Also das ist unbedingt auch wichtig, dass man da beide Anteile hat. Und auch in sich selber. Also nicht nur im Team, sondern das ist ja auch, wir in uns tragen ja auch ein inneres Team. Und da ist es auch wichtig, dass wir ausgewogen sind und alle Stimmen hören, damit wir dann den Erfolg wirklich auch heimholen können.
Ja. Also die gesunde Mischung macht den Erfolg, würde ich so sagen. Und nicht die radikale Entweder-Oder. Das ist einfach noch so die Motivationstheorie vom Stähle, die auch die Angst mit einbezieht und wo mich sehr inspiriert hat, als ich das gesehen habe, um auch mit Leuten zu arbeiten. Weil wenn man jetzt von der Ängste in der Luxusgesellschaft redet, dann ist oft so, dass eine Angst lähmt. Ich komme nicht ins Tun, ich habe Angst vor dem nächsten Schritt, ich habe Angst vor einer Entscheidung, ich habe Angst vor Folgen, was ich jetzt entscheide.
Vor allem, wenn die Folgen nicht absehbar sind und das sind sie auch in den wenigsten Fällen. Also bleiben wir lieber stehen, wo wir sind, weil da wissen wir, wie es ist. Wir bleiben beim Bekannten, weil es könnte ja noch schlimmer werden oder noch schlechter werden. Und aus dieser Angst heraus, dass wir eben nicht abschätzen können, was auf uns zukommt, entziehen wir uns der Entscheidung.
Auch wenn es subjektiv eine schlimme Situation ist, ich möchte sie nicht ändern, weil ich weiß genau, wie wer tickt, wie was ist und ich habe die Kontrolle.
Und ich habe gelernt, mit dem umzugehen, auch wenn es streng oder hart ist für mich. Ich fühle mich da drin sicher.
Ja, es ist da irgendwie der Wunsch oder der Zwang, alles können zu kontrollieren. Also ich möchte jetzt schon abschätzen oder nein, besser jetzt schon wissen, wenn ich den Schritt mache, wie dort mein Umfeld reagiert, wie dort es vis-à-vis reagiert.
Und da stellen wir dann auch oft gerne die Frage, wenn es um eine Entscheidung geht, wenn es um einen nächsten Schritt geht, muss es besser werden? Oder langt es auch, wenn es anders wird?
Ja, das ist irgendwie ein Denken aus der Gesellschaft, das muss immer gerade besser werden. Ich bin nicht bereit, einen Rückschritt in Kauf zu nehmen. Ich habe gerade eine bekannte Person, die nach 10 Jahren Beziehung beendet hat, auszieht und jetzt lebt ihr wieder bei den Eltern daheim. Und rein vom Besserwerden, ich denke mal, wahrscheinlich ist das ein Rückschritt, wenn man wieder ins alte Kinderzimmer geht, als 45-jährige Frau. Und gleich, wenn sie sagt, ich möchte die Entscheidung machen, dass es sofort besser wird, dann hätte sie die Beziehung nicht beendet.
Wenn man einen neuen Job in Angriff nimmt, kann man nicht abschätzen, ob das wirklich besser wird dort. Es wird sicher anders. Und es wird anstrengend im ersten Moment. Ich muss alle Abläufe kennenlernen, ich muss alle Mitmenschen, Mitarbeitenden kennenlernen dort. Ich will mich auch selber wieder beweisen. Und das ist in einem ersten Schritt sicher auch immer streng und manchmal auch strenger als das, was ich jetzt an meiner Stelle, wo ich verharre, vielleicht ist.
Mhm. Und wenn du noch mehr Input zum Thema Entscheidungen willst, lass doch in Folge 3 Entscheidungen rein. Nachdem wir uns jetzt ein paar Gedanken gemacht haben über gesunde Ängste, über ungesunde Ängste, über Ängste, die die heutige Gesellschaft hat, wir sind natürlich lösungsorientiert unterwegs und geben dir auch ein paar Input, wie du schon direkt kannst mit deinen Ängsten arbeiten, die deine Ängste stellen.
Ein erster Schritt ist sicher einmal akzeptieren, wahrnehmen, also da ist eine Angst bei mir. Und dann frage ich mich als zweiten Schritt, Wie fest ist die Situation, in der ich Angst habe oder vor der ich Angst habe, kontrollierbar durch mich? Wo muss ich Kontrolle abgeben und kann es nicht im Griff haben?
Ich würde sogar noch provokativ weitergehen, nicht wo musst du Kontrolle abgeben, sondern wo wirst du nie Kontrolle darüber haben. Also dass du akzeptierst, da gibt es Sachen, die ich nicht kontrollieren kann. Und durch das den Fokus von diesen Sachen wegnehmen und den Fokus auf das legen, was kann ich überhaupt kontrollieren.
Und auch ein Mindset aufbauen, dass ich mir bewusst bin, dass ich Situationen, Beziehungen habe, wo es Sachen drin gibt, die ich nicht kontrollieren kann und ich das Vertrauen habe in mir oder das Vertrauen darf aufbauen in mir, dass ich dann, wenn es so weit ist und ich würde in so eine Situation kommen, mir dann schon das Richtige einfällt oder ich würde der Situation angepasst können reagieren.
Mhm, auch da das Mindset. Was kann ich kontrollieren? Ich kann meine Reaktion kontrollieren. Ich kann, wie ich mit so etwas umgehe, kontrollieren. Und das kann man bei uns zum Beispiel im Mentalcoaching lernen.
Sorgenfilm.
Oh ja. Das ist, wenn man so immer wieder der Gedanke kommt, der Gedanke kommt, der Gedanke kommt. Vor dem habe ich Angst, wie soll ich denn jetzt, soll ich jetzt wirklich die Entscheidung fällen? Und ich tue es nochmal und nochmal durchdenken in einer Loop, meistens nachts beim Einschlafen.
Und es wird immer noch ein bisschen grausiger, was mir in den Sinn kommt, was noch alles könnte passieren.
Wie kann ich mit dem umgehen?
Auch da gibt es Techniken. Also ich nehme meine Gedanken, meine inneren Bilder, die kommen, ganz bewusst als solches wahr, merke, okay, jetzt drehe ich mich gerade wieder in meinem Sorgenfilm und tue ganz bewusst den Film stoppen. Vielleicht auch wirklich mit einer Handlung, dass ich auf den Knopf drücke und sage, jetzt ist fertig, Sorgenfilm, und ich sperre die weg. Ich nehme aber die Angst, die ja den Sorgenfilm auslöst, ich nehme die an. Also ich habe Akzeptanz. Zum Beispiel, wenn ich denke, ich habe eine grosse Prüfung, ich muss da vor Experten anstehen, ich mache mir Sorgen, dass ich ein Blackout habe. Ist ja berechtigt irgendwo. Aber es ist sehr hinderlich, wenn mich das jetzt eine Woche vorher schon am Schlafen hindert. Also dass ich wie auch sage, okay, es ist berechtigt, dass du Angst hast vor dieser Situation, dass dich das nervös macht, aber ich stoppe den Sorgenfilm.
Ich würde sogar noch sagen, dass ich das würdige, die Angst. Also der Grundgedanke von der Angst ist ja, hey, bist bereit, geh nicht am Abend vorher noch extrem in Ausgang, schiesst dich ab und kommt im verkaterten der Prüfung. Also der Gedanke von dieser Angst ist ja gut, es ist einfach zu viel.
Ganz genau.
Zu dominant.
Und darum dort einen Stopp machen.
Ja, danke vielmals, Stopp und auf die Seite tun. Wir haben zum Beispiel schon Kunden und Kundinnen gehabt, die ein Gesundheitsschächtel genommen haben und das geöffnet haben und einfach mental ihre Filme dort rein versorgt haben und wieder zugetan. Wir haben es nicht entsorgt, wir haben es einfach so deponiert und somit haben wir auch das Ganze wieder wertgeschätzt.
Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Man kann das nicht ignorieren oder so tun, wie wenn es nicht da wäre. Je mehr wir das verdrängen, umso lauter werden die Stimmen in uns. Es ist wichtig, dass wir anschauen, dass wir wahrnehmen und wir die Gedanken, die Sorgenfilme aber auch anfangen erzeugen.
Mhm. Und jetzt kann es aber sein, dass so ein Sorgenfilm ist, wo das nicht langt. Beispielsweise, wir haben einen Kollegen, der die Tochter ein Jahr auf Amerika gegangen ist und bei diesen Eltern, die haben brutale Worst-Case-Film gehabt. Also, was könnte alles passieren? Also, nur schon, dass der Flug in die Hose geht, es kann sein, dass sie dort entführt wird, es kann sein, dass sie schwanger zurückkommt, es kann
alles... Kann ein Haufen passieren.
Ja. Und jetzt, vielleicht langt in so einem Fall dann einfach der Film in ein Zundhölzschächtel zu tun, nicht, der kommt gerade wieder zurück.
Weil es auch ja wirklich vielfältig ist.
Ja.
Und man kann sich ganz gut also ein Worst-Case-Szenario ausdenken. Da sind wir Menschen sehr kreativ und intuitiv unterwegs. Und es kommt uns immer noch etwas in den Sinn, was noch passieren könnte.
Vielleicht bin ich jetzt noch zu wenig kreativ gewesen. Ja, es könnte wirklich extrem schlimm sein.
In so einem Fall stoppen wir auch ganz bewusst so einen Sorgenfilm. Stoppen. Und jetzt ist wie wichtig, dass wir den Film ersetzen. die Tochter in Amerika kann eine mega coole Zeit haben. Sie kann etwas erleben, wo sie ihr ganzes Leben lang nachher wird prägen und mitnehmen. Sie wird neue Freunde finden, sie wird ein neues Schulsystem kennenlernen, sie lernt eine neue Lebensart kennen, sie lernt eine neue Sprache, sie kann richtig aufblühen und wachsen an ihren Erfahrungen, die sie dort machen darf. Und ich kann also mein Worst-Case-Szenario durch ein Best-Case-Szenario ersetzen.
Das ist noch wichtig, so Best-Case ist das Beste, was passieren kann. Also nicht, ja, vielleicht hat sie keine Lust mehr und will nicht mehr auf Amerika. Moll, also nicht die Situation ändern, sondern was ist einfach noch das Beste, was in dieser Situation passieren kann.
Und das machen wir wirklich ganz bewusst, indem wir einen Sorgenfilm stoppen. Wie früher, wo man noch Videokassetten hatte.
Wir sind oldschool, wir wissen noch, was das ist.
Hat man die Kassette rausgenommen aus dem Videorekorder, auf die Seite gelegt, sie gewürdigt auch in dem Sinn, weil es ist ja angebracht, dass man sich um seine Tochter Sorgen macht. Und dann aber wirklich das Kassettchen zückt mit dem Best-Case-Szenario drauf und die aktiv in den Rekorder hineinschiebt und auch die Muße hat, das anzuschauen.
Und da ist gerade der letzte Schritt, den du erwähnt hast, wird oft nicht gemacht. Also man tut zwar die Videokassetten raus und sagt, den Film möchte ich nicht anschauen und tut aber keinen neuen rein. Und das heisst, auf wunderbare Weise findet einfach der Altfilm wieder den Zugang zum Videorekorder und dann habe ich wieder den Alten. Darum ist es wichtig, dass ich ins Best-Case-Denken reinkomme und aktiv den Film dann laufen lasse.
Und das braucht ein bisschen Arbeit. Aber es ist ja eine schöne Arbeit.
Ja. Dann etwas Nächstes, neben Worst-Case-Best-Case-Denken, neben Akzeptieren von Ängsten und Sorgen, um das wegzugehen. Es geht einmal darum, so wirklich, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Also mal die Angst anzuschauen. Zum Beispiel haben wir extrem viele Leute und ich denke, dir geht es gerade auch so, uns vielleicht auch, wir wollen den Job nicht verlieren. Und jetzt ist so die Angst, oh, ich möchte nicht ohne Job da sein. Und jetzt kann es auch sein, dass man mal im Coaching den Weg anschaut, was passiert denn, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du den Job verlierst.
Man geht dem wirklich einmal nach. Und das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Viele Ängste sind diffus. Das heisst, wir wissen eigentlich gar nicht ganz genau, vor was wir denn wirklich Angst haben. Und wenn wir den Weg mit einer Kundin, mit einem Kunden gehen, dann schauen wir wirklich einmal an, was kann dir wirklich passieren? Und ist das etwas Lebensbedrohliches? Und das relativiert in ganz vielen Fällen Situationen stark.
Mhm. Ich habe zum Beispiel mit der Corinna geschafft und ich lasse sie doch gerade kurz selbst erzählen, wie es ihr ergangen ist.
Und ich habe im Mentalcoaching beim Patrick gelernt, dass ja, ein Haufen Ängste meistens unbegründet sind. Zum Beispiel, wenn ich mal krank bin und dann krankgeschrieben bin, dann muss ich keine Angst haben um meinen Job, weil es klingt jetzt blöd, aber das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir künden. Sicher, das ist wieder mit Existenzängsten verbunden, aber ja, es ist in dem Moment nicht akut Bedrohliches.
Also du siehst, es ist nicht lebensbedrohlich, wenn man einen Job verliert. Klar, es ist nicht lässig, wenn man auf das RAF muss. Es ist noch weniger lässig, wenn man vielleicht nach 2 Jahren RAF auf das Sozialamt muss. Aber man überlebt es. Es ist nicht lebensbedrohlich. Und wenn du so eine Einstellung in dir tief drin hast, hey, dann kündet es mir halt. Ist okay. Dann kannst du dich am Arbeitsplatz ganz anders verhalten, wenn du einfach Angst hast um deinen Job. Wenn du Angst hast um deinen Job, dann bist du wie machtlos, dann bist du extrem manipulierbar.
Du bist abhängig von der Kritik und von der Meinung von anderen.
Voll. Und dann tust du alles machen, dass du den Job behaltest. Das heisst, du handelst zum Teil auch gegen deine Überzeugungen. Du willst den Job nicht verlieren.
Du bist tiptop einsetzbar für alles, was die anderen nicht machen. Machst gratis Überstunden, machst Arbeit, die sonst niemand macht, aus dieser Angst raus.
hebst den Kopf her für Fehler, die passiert sind.
Wo vielleicht gerne deine eigenen Fehler gewesen sind.
Kümmerst dich um Kunden, obwohl es nicht deine Firma ist. Völlig überdurchschnittlich. Gehst vollen Einsatz. Du willst den Job nicht verlieren.
Und dass das anstrengend ist, das hört man ja jetzt nur schon in unserer Erzählung raus.
Ja, oder krank sein, das geht nicht. Du musst arbeiten, du machst alles, dass du funktionierst, dass du ja keinen Grund hast, um dir zu kündigen. Wenn du aber im Gegensatz dazu sagst, hey, und dann kündet es mir halt, dann bist du viel lockerer unterwegs, du kannst auch am Arbeitsplatz mal die Meinung sagen, du kannst krankheitshalber fehlen, du bist einfach locker.
Und du bringst deiner Firma natürlich auch ganz viel ein, aber eben von der anderen Seite, nämlich nicht indem du einfach alle unbeliebten Arbeiten machst, sondern weil du vielleicht einmal kreativ bist, weil du mal einen Ansatz siehst und den dich auch getraust einzubringen, dass sich auch die ganze Firma weiterentwickeln kann. Und du wirst zu einer ganz anderen Person, du kriegst ganz eine andere Position auch im Team, wenn du mit mehr Lockerheit agieren kannst.
Also zusammengefasst, wenn du innerlich die Haltung hast, das Leben geht auch weiter ohne diesen Job, dann kannst du viel souveräner im Job unterwegs sein. So, die Angst ist auch noch, wenn ich mich entscheide, falsch entscheide, dass ich Fehler mache. Und auch da wieder ist es sehr hart, du blockierst dich wieder. Es ist doch gut, wenn du sagst, ich mache einen Entscheid, im besten Fall wird es anders und im schlimmsten Fall sammle ich Erfahrungen, die ich dann auch wieder kann in einem weiteren Lebensschritt einsetzen und darauf zurückgreifen.
Es gibt auch so die Angst zum Beispiel vor Auftritt, vor Prüfungen, vor Situationen, wo wir uns exponieren. Es gibt vielleicht auch eine Angst vor einem Zahnarztbesuch, wo nicht so wirklich rein mental steuerbar sind, weil die kommen irgendwo auch aus dem Tiefen raus, wir können sie nicht recht greifen. Und da haben wir auch als Mentalcoaches verschiedene Techniken zur Hand, wie wir eben genau in das System eingreifen können, zum Beispiel mit Atemtechniken, mit Entspannungstechniken, aber auch wenn wir eher gelähmt sind in so Situationen, dass wir können ins Tun kommen, dass wir unsere Antreiber können anspringen lassen und wirklich für die Situation und für unser Gegenüber entsprechend persönlich und situativ herausfinden können, wie sie in diesen Situationen bestehen können. Es geht nicht darum, keine Angst zu mehr haben, sondern es geht darum, es mit der Angst trotzdem zu schaffen.
Und ich ahne, du willst da dafür vielleicht auch gerade das Rezept, wie kann ich mich entspannen? Wir haben extrem viele Entspannungstechniken und man schafft individuell und darum wäre es gerade ein bisschen anmassend, wenn wir sagen, diese Technik entspannt alle Leute.
Angst ist auch ganz eine gute Ausrede. Und ich plaudere hier ein bisschen aus dem Nähkästchen. Angst vor Hunden zum Beispiel. Angst vor Hunden hat ganz lange Zeit als gute Entschuldigung angekippt, nicht allein wandern zu gehen. Es könnte ja sein, dass ich an einem Bauernhof vorbeikomme, also was in vielen Tageswanderungen bei uns in der Schweiz der Fall ist. Und es könnte ja sein, dass dort ein Hofhund ist und dass der mir nicht gut gesonnen ist. Also hat die Angst vor dieser Situation mich daran gehindert, überhaupt mich auf den Weg zu machen. Passt tipptopp als Ausrede. Mhm. Und irgendwann wird mein Verlangen oder meine Motivation, es trotzdem zu tun, aber grösser. Und in den allermeisten Fällen sehe ich dann auch, dass die Angst unbegründet ist und sie mich zurückgehalten hat, obwohl es nicht angebracht war. Also es war wie für mich auch eine gute Ausrede gewesen, mich nicht auf den Weg zu machen.
Und das ist das Geheimnis, sich der Angst stellen. Und ein Kollege von uns, der Markus, gross an dieser Stelle, hat mal so einen Spruch gepostet. Wenn du Angst hast, hast du die Wahl, entweder machst du es nicht oder du machst es mit deiner Angst trotzdem.
Und genau dort führt es.
Eine Lösung ist, dass man noch an der eigenen Selbstsicherheit schafft, am Selbstvertrauen, am Selbstwert. Weil ich entscheide ja eigentlich grundsätzlich, was mir gut tut im Leben, was ich mache. Und wenn ich so wieder höre, eben, Corinne hat auch so gesagt, Gesellschaft der Angst, es ist oft, was denken die anderen? Und das haben wir beide Huf im Coaching. Was soll denn das Vis-à-vis, was soll der Partner, was soll die Partnerin, was soll der Chef, was sollen die anderen Leute denken?
Und das ist auch etwas, was in uns tief verankert ist. Es war früher wichtig, dazu zu gehören.
Oh ja.
Es war früher wichtig, dass wir ein Teil der Sippe sind. Weil nur so hat die Menschheit können überleben, indem man sich die Aufgaben geteilt hat, dass jeder seine Aufgaben hatte, die er müssen erfüllen musste. Und allein wäre ich nicht lange weitergekommen. Und das ist irgendwo immer noch in uns drin. Jetzt sind wir aber in einem ganz anderen Jahrtausend unterwegs und es ist auch voll okay, anders zu sein. Wir nicht müssen mit dem Mainstream treiben lassen.
Es ist, ich würde sagen, nicht nur nicht okay, sondern es ist essentiell. Es macht dich frei, wenn du einfach sagst, it's my life, ich gehe meinen Weg, egal was die anderen sagen. Weil eine Mehrheit macht ja noch nicht die Wahrheit. Vor allem nicht in meinem Leben.
Und wie schön, dass das ist, wenn ich wirklich unabhängig sein kann, wenn ich mir mein Vertrauen selber geben kann, wenn ich mich selber gerne habe, so wie ich bin, und nicht abhängig bin von der Meinung von anderen. Das macht frei. Mhm. Und das macht Angst frei.
Schön gesagt. Ich würde gerne so mit einem Satz noch abschliessen. Wenn du dich selbst liebst, können dich die anderen gern haben. Wir haben hier wieder unsere Sprüche, wo wir einen rausziehen, während die Musik läuft und dann geben wir da noch einen kurzen Input dazu. Karin, was hast du sagen?
Also manchmal glaube ich einfach, dass deine Sprüche, die du da so parat hast, immer in die Situation irgendwie reinpassen. Ich habe wirklich einfach so rausgezogen. Lass uns mal zu. Lebe dein Leben so, dass es sich im Inneren gut anfühlt und nicht so, dass es von außen gut aussieht.
Ja, lebe dein Leben, egal was Gesellschaft, was dein Umfeld denkt.
Und ein bisschen Angst gehört dazu. Die schützt uns auch. Soll ein guter Partner, eine gute Partnerin von dir werden. Und immer wieder an die Grenzen auch zu gehen, an die eigenen Grenzen auch zu gehen, einmal Angst zu überwinden, gibt uns wahnsinnig ein gutes Gefühl, stärkt unser Selbstvertrauen und macht uns frei.
Das war mit der 13. Folge. Heben schöne
und weg.
Zwischen den Ohren. Der Podcast für mentale Stärke und eine gesunde Lebenseinstellung. Von und mit dem Mentalcoach. mentalcoa.ch